Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
DRS 2 Reflexe. Am Mikrofon begrüßt Sie Peter Buri. Aus aktuellem Anlass stellen wir heute unser Programm um. Am vergangenen Samstag ist in Bremgarten bei Bern Arnold Künzli in seinem 89. Lebensjahr gestorben. Arnold Künzli brachte den Studierenden an der Universität Basel 20 Jahre lang kritisches Denken bei, so steht es in der heutigen Todesanzeige. Von 1972 bis 1984 war Künzli Professor in Basel, Professor für politische Philosophie. Er war Autor zahlreicher Bücher. Künzli setzte sich intensiv mit Karl Marx auseinander, mit dem Sozialismus und dem Kapitalismus, und er war ein Kämpfer für einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz, wie man um 1968 herum sagte, zur Zeit des Prager Frühlings. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt ganz herzlich Ueli Mäder, Professor für Soziologie und Dekan der Philosophisch-Historischen Fakultät an der Uni Basel. Ueli Mäder, herzlich willkommen.
Grüezi.
Und ich schaue und höre respektive eher nach Bern. Dort sollte uns zugeschaltet sein Carola Meyer-Seethaler. Sind Sie da, Frau Seethaler?
Ja.
Ich begrüße auch Sie ganz herzlich. Sie sind Philosophin und Psychotherapeutin, und toll, dass auch Sie an unserer improvisierten Runde hier teilnehmen können, auch wenn wir Sie leider nicht sehen können. Wir versuchen es trotzdem. Frau Meyer-Seethaler, Sie haben kürzlich noch mit Arnold Künzli Kontakt gehabt. Wie wirkte er denn so noch in der letzten Zeit?
Ja, ich habe ihn Anfang Februar noch zu einem längeren Gespräch getroffen, und da wirkte er geistig wie eh und je ganz auf der Höhe, und auch körperlich war er durchaus beweglich, und so hat mich doch die Nachricht von seinem Tod hat mich doch sehr schockiert.
Er ist ja an einem Unfall gestorben, heißt es in der Todesanzeige. Also vermutlich, was halt bei alten Leuten immer passiert, ist er gestürzt oder so etwas.
Ja, er hat ja allein in einem Haus in Bremgarten gelebt. Also nicht in einem Haus, in einer Wohnung. Aber dort war eben eine Treppe, und das muss ihm zum Verhängnis geworden sein.
Ueli Mäder, wann sind Sie zuletzt Arnold Künzli begegnet?
Ja, wir haben im Oktober letzten Jahres einen dreitägigen internationalen Kongress an der Universität Basel durchgeführt zum Thema Krieg. Krieg, so lautete schlicht unser Thema. Wir diskutierten lange, ist das möglich, ein Kongress zu diesem Thema? Ja, wir versuchten es, 400 Gäste, internationale Gäste kamen, und Arnold Künzli war dabei, sogar mit einem eigenen Vortrag, auf seinen eigenen Wunsch auch. Und ich erinnere mich, während diesen drei Tagen, während dem Apéro, da hat er mich gefragt, wollen wir nicht noch einen Kaffee trinken gehen? Und dann haben wir uns dann vom Apéro noch ein bisschen seitwärts verschoben in die Cafeteria der Uni und haben dort miteinander geplaudert, einen Kaffee getrunken. Und das war eine ganz schöne Runde.
Schön. Frau Meyer-Seethaler, in der heutigen Todesanzeige steht, Arnold Künzli wünsche sich keine Trauerfeier. Was bedeutet das im Zusammenhang mit ihm?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass er war ja ein unglaublich bescheidener Mensch und wollte eigentlich vor allen Dingen, wollte er nie etwas haben, was nicht ganz spontan von innen kommt. Er wollte also sicher keine institutionalisierte Trauer.
Genau, also irgendetwas Privates wird es wohl schon geben. Ja. Trotzdem glaube ich, hätte er nichts dagegen, wenn wir hier ein bisschen an ihn erinnern. Ich habe auch noch bei ihm studiert und habe ihn persönlich erlebt in seinen Vorlesungen und Seminaren. Und er war wirklich eine sehr spannende Figur. Wir kommen vielleicht noch darauf, wieso. Aber Frau Meyer-Seethaler, Sie sind ja Philosophin, aber auch Psychotherapeutin. Und wir kommen vielleicht zu einem ganz wichtigen Kapitel bei Arnold Künzli. Er hat über Karl Marx habilitiert, aber er hat 1966 dann auch in Buchform ein Buch über Karl Marx geschrieben, und zwar nannte er das eine Psychografie. Das sorgte damals für viel Aufruhr in der linken Szene vor allem. Eine Psychografie über Karl Marx aus Ihrer Sicht, Frau Meyer-Seethaler, was ist denn das?
Also mich hat das Buch natürlich als Psychotherapeutin fasziniert, weil er wirklich sehr profunde psychologische Einsichten da hat und dieses Leben von Karl Marx sehr intensiv und detailliert auch schildert. Und ich kann mir vorstellen, dass es für Marxisten damals also eine gewisse, in Anführungszeichen, Gotteslästerung war, weil er eben doch auch die doch sehr problematischen psychischen Züge von Marx herausgearbeitet hat, aber eigentlich im Hinblick auf seine Theorie, um zu zeigen, dass diese doch verhängnisvolle Entwicklung zur Gewalt, zum gewalttätigen Marxismus, also dann bei Lenin und bei Stalin, dass das in einer Weise schon doch vorbereitet war.
Vielleicht hören wir Arnold Künzle gerade selber zum Thema, warum der Marxismus vielleicht auch die Züge einer Ersatzreligion für viele Menschen bekommen konnte. Das war damals sehr mutig, das zu sagen. Er sagte das hier bei uns im Radiostudio Basel vor genau 30 Jahren, also 1978. Wir hören eine kurze Einspielung.
Es gibt ja ein böses Wort, wonach Philosophie nichts anderes sei als eine Fortsetzung der Theologie mit anderen Mitteln. Und wenn das also schon auf die gewöhnliche, sogenannte gewöhnliche Philosophie zum Teil zutreffen mag, könnte man es natürlich auch auf den Marxismus beziehen. Und das ist auch in der Tat sehr oft geschehen. Und ich persönlich glaube auch, dass jedenfalls gewisse Elemente von einer Ersatzreligion oder sagen wir von einer säkularisierten, von einer verweltlichten Religion in der Theorie von Marx enthalten sind.
Ja, Ueli Mäder, erstens hört man hier, dass Arnold Künzli, deshalb war auch ein gern gesehener Gast bei unserem Radio, zu den Leuten sprechen konnte und die Dinge erklären. Also er hat nicht abgehoben theoretisiert, aber vielleicht jetzt zum Inhalt dieser kurzen Stelle. Was war denn das, was die Linken damals so aufregte, wenn man Marx als Heilslehrenverkünder nicht nur, aber auch darstellte?
Ja, also auf der einen Seite hat die Linke, ich war damals ja auch eigentlich mit dabei, sehr wertgeschätzt, dass Arnold Künzle überhaupt das thematisiert hat, was Studierende, was uns interessierte. Also Seminare über Karl Marx, das hat viele angezogen, das war hochinteressant. Mit der Psychografie hat er gewissermaßen einen Tabubruch vollzogen, indem er sehr stark eben auch überlegt hat, aus welchen Bedingungen heraus ist eigentlich Marx zu welchen Erkenntnissen gekommen. Eigentlich etwas Wichtiges, eigentlich etwas Faszinierendes. Pierre Bourdieu, der französische Soziologe im Jahre 2002 verstorben, machte das genauso mit seinem Selbstversuch. Mir ist es eigentlich fast umgekehrt gegangen. Anno dazumal, 72, mit dem Studium begonnen und miterlebt, wie Arnold Künzle kritisiert wurde, genau eben für diese Psychografie. Ich habe sie gelesen, ich war fasziniert, habe ihn eigentlich eher verteidigt, weil er eben etwas aufgenommen hat, auch persönliche Bedingungen, das Umfeld, was sonst oft tabuisiert wird. Ich habe kürzlich, muss ich nachschieben, dieses Buch nochmals gelesen. Jetzt mittlerweile, ich habe auch eine psychotherapeutische Ausbildung, Zusatzausbildung. Und als ich es jetzt nochmals gelesen habe, empfand ich es etwas anders. Nämlich, ich hatte den Eindruck, dass der Versuch zu gucken, wie dokumentiert sich Gesellschaftliches im Individuellen, das finde ich faszinierend, aber es enthält doch relativ viele einfache Kausalitäten, fast Kurzschlüsse, indem er zu einfach aus meiner heutigen Sicht beispielsweise von seinen Beziehungen zur Mutter, dann auch auf Frauenbeziehungen oder auch auf Prägungen von Marx durch seine Mutter schließt. Da hatte ich den Eindruck, da gibt es Verkürzungen, die so heikel sind.
Er hat ja auch unter anderem Marxens Philosophie darauf zurückgeführt, dass viele seiner Vorfahren Rabbiner waren, wichtige Rabbiner auch, also einen gewissen Ton vielleicht zum Predigen da enthalten sein musste. Wie haben Sie auf dieses Buch reagiert, Frau Meyer-Seethaler?
Ja, ich muss sagen, dass ich es erst sehr spät in die Hand bekommen habe und dass meine Korrespondenz, die jetzt über 10 Jahre gegangen ist mit Künzli, die hat sich an andere Themen angeknüpft. Also wir sind ins Gespräch gekommen, und zwar ganz altmodisch mit Briefen, aufgrund meines Buches Gefühl und Urteilskraft. Und dort kommen ja auch feministische kritische Punkte gegen die rein rationalistische Philosophie zur Sprache. Und das hat ihn interessiert. Da hat er sich also mit mir sehr auseinandergesetzt, auch kritisch auseinandergesetzt. Und kurz darauf erschien ja Künzlis Gotteskrise und mein Buch Jenseits von Gott und Göttin. Das waren also die philosophischen Themen, die uns beschäftigt haben.
Also hat er sich eben im Alter eigentlich doch dem Phänomen Gott noch zugewandt, aber immer sehr, sehr kritisch natürlich. Sicher? Er war ja ein überzeugter Agnostiker, oder?
Ja, sicher. Und ich in meinem Buch Jenseits von Gott und Göttin bezeichne mich als atheistische, also mit Bindestrich Ethikerin. Also ich plädiere für eine spirituelle Ethik, wie ich es nenne. Und da haben wir also sehr ausführlich uns drüber ausgetauscht.
Hatte er, vielleicht ist das jetzt schon zu privat, aber hatte er so etwas wie eine persönliche Religion? Wissen Sie das?
Das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, er hat diesen Zugang, wie ich ihn hatte, zu einem, aber das ist auch schon wieder ein sehr ausgeleiertes Wort, er hatte nicht diese mystische Beziehung. Ich behaupte ja, dass die ethische Verbindlichkeit käme aus der Verbundenheit. Wobei ich dann dieses mystische Element aber als etwas sehr Reales, Konkretes ansehe und nicht irgendetwas ins Metaphysische gehe.
Aber Arnold Künzli war natürlich schon sehr stark Rationalist, würde ich jetzt
das
mal sagen.
Er.
Ja, klar. Und wir wollen jetzt vielleicht doch zurück zur Politik kommen, was ja sein wichtigstes Geschäft war, ein Leben lang. Uli Mader, er hat ja, eine seiner Thesen war ja immer eigentlich die bürgerliche französische Revolution mit ihrer schönen Parole Liberté, Égalité, Fraternité ist irgendwo auf halbem Weg stehen geblieben. Was sich dann sehr viel später entwickelt hat, war der Marxismus und der Marxismus-Leninismus. Das führte zum realen Sozialismus, aber das war auch nicht sein Weg. Er suchte etwas anderes. Wie würden Sie eigentlich die wichtigsten Thesen seines Schaffens zusammenfassen, wenn das so kurz möglich ist?
Also er war auf der einen Seite wirklich ein demokratischer Sozialist, vielleicht früher mehr libertär sozialistisch geprägt, aber auch in einer Verbundenheit wirklich auch mit einem politischen Liberalismus, also nicht der Liberalismus, der einfach das Eigentum hochhält, sondern der politische Liberalismus, der wirklich die Freiheit hochhält, aber auch verknüpft mit einer Sicherheit, sozialer Sicherheit, die Voraussetzung ist, um das einzulösen. Und wenn er sagt, ja, die französische Revolution, die ist noch nicht zu Ende geführt, geht es ihm sehr stark auch darum, dass eben Menschenrechte ausgeweitet werden und wirklich eben auch vor den Porten der Wirtschaft beispielsweise nicht Halt machen. Aber ich denke, auch das, was Carola Meyer-Seethaler angesprochen hat, halte ich für sehr wichtig, gerade auch in den letzten Büchern, wenn wir ihn jetzt als Rationalist so bezeichnen, da kommen ja auch zunehmend Dimensionen, Horizonte, die sich auföffnen, wo es bei ihm sehr stark um die Frage der Suche geht oder eben Hiob auch um die Frage des Sinnes geht. Was ist eigentlich wie wichtig? Was ist eigentlich sinnvoll? Und da denke ich, da weiten sich die Horizonte und da kommt auch etwas mit rein, was andeutet, dass so die klassische Rationalität aus der Aufklärung vielleicht auch von begrenzter Reichweite ist.
Ja, darf ich mich da einmischen?
Ja,
also ich glaube, er war ein wirklicher Humanist. Mhm. Und das schließt ja, außer dieser rein intellektuellen Rationalität, schließt ja doch eben diesen Gemeinsinn und dieses wirklich auch der Begriff der Menschenwürde. Er hat sich ja mit der modernen Gentechnologie auseinandergesetzt in einem seiner Bücher. Das war auch ein Diskussionsgegenstand zwischen uns, weil ich ja in der Nationale Ethikkommission für Humanmedizin war. Und da sieht man schon immer sehr stark sein Engagement und auch sein politisches Engagement.
Wir können das vielleicht auch noch belegen an einem weiteren O-Ton von Arnold Künzli. Er hat bei uns, bei DRS 2, eine Zeit lang eine Kolumne gehabt. Und das war ganz kurz nach der Wende 1989. Da ist ihm eine Inschrift auf einer Mauer aufgefallen und das hat ihn angeregt zu einem kleinen philosophischen Exkurs. Es geht um den Begriff Vaterland, Mutterland, Kinderland.
Ein paar Tage später in Berlin, es war am Tag des Anschlusses, springt mir beim Flanieren durch West-Berlin wieder eine Mauerinschrift in die Augen. Deutschland einig Kinderland. Wie ich das las, erinnerte ich mich, dass schon Friedrich Nietzsche in seinem Zarathustra das Vaterland durch ein Kinderland ersetzen wollte. Zu Hause suchte und fand ich die Stelle. Folgendes hatte Nietzsche seinem Zarathustra in den Mund gelegt. Ach, wohin soll ich nun noch steigen mit meiner Sehnsucht? Von allen Bergen schaue ich aus nach Vater- und Mutterländern, aber Heimat finde ich nirgends. Vertrieben bin ich aus Vater- und Mutterländern, so liebe ich allein noch meiner Kinderland, das Unentdeckte im fernsten Meere. Nach ihm heiße ich meine Segel suchen und suchen. Und an einer anderen Stelle sagt Zarathustra es noch deutlicher: Aufrecht geht mir bei Zeiten, o meine Brüder, lernt aufrecht gehen. Was, Vaterland, dorthin will unser Steuer, wo unser Kinderland ist. Dreierlei scheint Nietzsche Zarathustra damit sagen zu wollen. Zum einen, Heimat und Vaterland sind nicht dasselbe. Heimatgefühle habe ich für das Dorf, die Stadt, die Region, in denen ich aufgewachsen bin und für deren Menschen, Sprache, Sitten, Kultur. Das Vater- oder Mutterland, die Nation hingegen, das ist nicht etwas natürlich mir Zugewachsenes, sondern etwas Künstliches, im Laufe der Geschichte zusammengezimmertes. Die Nation kann man wieder abschaffen, die Heimat nicht.
Ja, ein Ausschnitt von Arnold Künzli und er macht eigentlich nur Sinn. Ich hatte ein bisschen schneiden müssen, wenn ich ihn noch ergänze mit einem Schluss dieser Kolumne, wo es ums Kinderland geht.
Ein Kinderland. Ein Land für die Kinder und das heißt ein Land, das nicht nur an die Gegenwart der Erwachsenen mit all ihren Interessen, sondern das an die Zukunft seiner Kinder denkt. Das wäre dann nicht mehr ein Vater- und Mutterland, das im Namen Gottvaters Kriege führt und andere ausbeutet, sondern es wäre ein menschliches Land. Das Kinderland brauchte keine Fahne, es könnte auf Uniformen und Atomwaffen und auf so manches andere verzichten und sich höheren Werten als dem Profit verpflichtet fühlen.
Ja, also wir erleben Arnold Künzli hier sehr universal. Er greift auf Nietzsche zurück. Er hat es immer auch mit Philosophen gehabt, die nicht immer nur so allen Leuten passten. Und er macht dann den Bogen zur konkreten Politik, Frau Meyer-Seethaler. Haben Sie ihn auch so erlebt?
Ich habe ihn auch so erlebt. Wir hatten ja eigentlich, unsere Gespräche waren immer sehr themenzentriert. Wie gesagt, auch über Gentechnologie haben wir gesprochen. Und das, was Sie jetzt da zitiert haben, das Kinderland, das würde natürlich meinen Intentionen als Psychologin und auch als Mutter und Großmutter sehr entsprechen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Bei aller Brillanz und aller Intellektualität, es hat immer dieses zutiefst humane Engagement bei ihm durchgeschippert.
Ja, aber gleichzeitig sagt er dann schon, das Programm dazu ist eindeutig, also keine Atomwaffen und
sicher.
So weiter, Ueli Maeder.
Ja, sicher.
Hat sich ja immer eingemischt in die Aktualität.
Ja, er hat jetzt ja einen sehr großen Bogen auch geschlagen, eben bis hin zu Zarathustra, das Aufrechtgehen. Ich glaube, der aufrechte Gang, das war für ihn etwas sehr Prägendes. Dann eben Kinderland, also Künzli auch als Kind, eigene Erfahrungen von Zürich nach Zagreb, Gefühle des Verlorenseins, zurück auch wieder in der Schweiz. Der Vater bleibt aus existenziellen Gründen, die Mutter pendelt, er geht zur Tante, wächst bei zwei Frauen auf, es geht ihm recht gut, aber gleichwohl diese Erfahrung auch, die hat etwas Prägendes. Ich sehe ein Bild vor mir, ich glaube es war Anfang der 80er Jahre, 82, als Arnold Künzli mit anderen besorgten Eltern auf die Straße gegangen ist, um eben auch gegen Gewalt zu demonstrieren, aber auch die eigenen Kinder und Jugendlichen in den Schutz zu nehmen. Mir ist, wenn ich das noch so assoziativ beifügen darf, auch gerade der Bezug oder zu diesem Graffiti, würden wir eigentlich sagen, in Bern an der Reithal immer noch, wir scheitern nicht an den Niederlagen, die wir erleiden, sondern an den Auseinandersetzungen, die wir nicht wagen. Und auch hier für mich etwas Prägendes für Arnold Künzli. Und das Letzte, Carola Meyer-Zehtaler hat auch die Moderne angesprochen. Und ich habe den Eindruck, das kommt in den Worten jetzt von Arnold Künzli auch zum Ausdruck, auch in einem Buchtitel scheint das so auf, Tradition und Moderne. Arnold Künzli hat einen sehr traditionellen Einschlag. Auch seine früheren Erfahrungen in der Pfadi, in der Jugendbewegung, also die Gemeinschaft, die war für ihn wichtig. Vielleicht würde ich manchmal sagen, die Kuhstall wäre mir die Gemeinschaft. Das war für ihn wichtig. Aber zunehmend das Ausbrechen aus Zwangsgeborgenheiten, mehr das sich hineinbegeben in quasi sachlich distanzierte soziale Beziehungen und Verbindlichkeiten, das Akzeptieren einer bestimmten Moderne, aber eben nicht der ganzen.
Dazu gehört ja auch die Wahlfamilie, ja. Sie haben Uli Mäder das Stichwort Zagreb gegeben. Er hat seine Jugend ja zum Teil in Zagreb verbracht. Sein Vater war dort Textilunternehmer. Das hat aber eine große Rolle gespielt, auch später. Jugoslawien war ja zu kommunistischen Zeiten noch so etwas wie ein Modell für einen möglichen dritten Weg, auch wenn das heute ganz anders aussieht. Und er hat ja dort mit den Praxisphilosophen einer Schule, die eigentlich einen liberalen Sozialismus unter Tito versucht, fortzudenken. Mit denen hat er großen Kontakt gehabt. Das war eigentlich, ich habe immer erlebt, das war seine Mission, eigentlich dieses Denken auch zwischen den Hardlinern und den jetzt einfach nur kapitalistisch-bürgerlichen Kreisen einzunisten.
Ja, das war ganz wichtig für ihn, auch für seine spätere Resignation, in Teilbereichen zumindest, der Werdegang im Balkan, aber auch der Werdegang einzelner früherer Genossinnen und Genossen. Kind in Zagreb noch wichtig, die Beziehung zum Vater beschreibt er als etwas sehr Liebevolles. Also der Vater, der habe sich bemüht, aber sei dann halt nicht immer so der gewesen, den es im Business gebraucht habe, die durchsetzungsfähige Persönlichkeit. Also, aber inhaltlich, also Jugoslawien als Beispiel, anno dazu mal für ein Selbstverwaltungsmodell. Arnold Künzli hätte sehr gerne gehabt, die Sozialdemokratische Partei der Schweiz zumindest wäre auch auf diesen Kurs gekommen. Das hat ihn enttäuscht, dass das so nicht möglich war.
Er schrieb ja an einem Parteiprogrammversuch mit. Ja,
ja, er beteiligte sich an einem Versuch, eben diese Selbstverwaltung stärker zu etablieren und hat sich dann doch etwas enttäuscht darüber geäußert, dass das nicht der Fall war. Also Selbstverwaltung als Modell, das war wichtig. Aber auch politisch dritter Weg, damals dritter Weg, also im Sinne eben dieser Eigenständigkeit. Später hat sich dann Arnold Künzli von diesem Terminus, dem dritten Weg, sehr deutlich distanziert, weil dieser Begriff dann über Tony Blair und andere in einer anderen Weise vereinnahmt wurde, als das eben dem Selbstverwaltungsverständnis von Arnold Künzli entsprochen hat.
Er meinte es anders, Frau Meyer-Zehtaler.
Ja, also mir ist natürlich aufgefallen, auch jetzt noch in den letzten Gesprächen, er hat sich natürlich immer als Außenseiter in ganz verschiedener Hinsicht empfunden. Weil er ein so selbstständiger Denker war, ist er nirgends in keiner Kategorie, weder als Professor noch als Journalist noch als Politiker, wirklich in einem ganz bestimmten Kreis fest eingebunden gewesen.
Das war ja, Entschuldigung, das war ja auch so, als er berufen wurde an der Uni Basel. Ich kann mich erinnern, als Student oder vorher noch habe ich das erlebt, als Gymnasiast. Ich sage jetzt mal, den alteingesessenen Philosophen hat er nicht gepasst, ja, weil er ja eigentlich in Anführungszeichen nur ein Journalist war.
Genau.
Er war ein sehr engagierter Auslandkorrespondent und Redaktor vorher bei der ehemaligen Basler Nationalzeitung, der auch den Vietnamkrieg sehr harsch kritisierte, und das passte vielen nicht. Und den Linken, wie wir am Anfang der Sendung gesagt haben, passte er nicht, weil er den Marx psychologisierte. Und ich habe das Gefühl, er setzte sich bis zum Schluss immer irgendwie zwischen die Nesseln. Er hatte auch noch in der WOZ, noch nicht so lange her, einen Artikel geschrieben zu einem ganz heißen Thema, nämlich vom Holocaust-Trauma zum Holocaust-Bonus.
Ja.
Ein heikles Thema, Frau Meyer-Seethaler.
Ja, sehr. Und das ist natürlich auch etwas, womit ich mich, wenn auch auf einer bescheidenen Ebene, aber wo ich mich mit ihm verbunden fühlte, weil ich ja selbst auch immer die Rolle der Außenseiterin gespielt habe. Das konnte ich sehr gut nachfühlen.
Und er hat auch ein Buch oder mindestens einen Aufsatz geschrieben, der den Titel trägt »Vom Glück zu scheitern«. Sie haben das schon angesprochen, oder auch Ueli Mäder, also oder ein Buch, das Ueli Mäder mit herausgegeben hat, und Sie haben auch darin geschrieben, Frau Meyer-Seethaler, zu seinen Ehren 2003 im Rotpunkt Verlag in Zürich, kann man immer noch empfehlen. Das heißt ja Realismus der Utopie, glaube ich, wenn ich es richtig
oder Realismus der Utopie.
Ja, also Realismus der Utopie, genau. Da steckt ja schon beides drin, Ueli Mäder.
Also auch zum Glück des Scheiterns, oder? Das hat zu Arnold Künzli auch gehört, die Einsicht, dass es auch so etwas wie eine Kunst des Scheiterns geben muss. Von daher ist es ihm zwischen den Stühlen auch einigermaßen wohl gewesen, weil eben wer nicht immer wieder scheitert, auch etwas falsch macht im Leben. Und das Scheitern einem auch eine gewisse Gelassenheit gibt, also nicht den Eindruck zu haben, wenn dies und jenes nicht auch noch klappt, dann geht die Welt unter. Aber gleichwohl relativiert sich das zwischen den Stühlen. Also ich habe hier Briefkopien, die mir Arnold Künzli auch gegeben hat, oder mit Adenauer, mit Wehner, mit Churchill. Er war mit der ganzen Welt verbunden. Also er war auf der einen Seite hoch respektiert, zumindest an dazu mal, und auch bestens verbunden. Und auch an der Uni war er durchaus hoch respektiert. Er war bienenfleißig. Also Betreuung von Studierenden, er hat die Arbeiten gelesen, er hat seine Vorlesungen enorm gründlich vorbereitet. Ich habe das geliebt, Vorlesungen bei ihm zu besuchen. Atmosphärisch stimmig, aber auch sehr gehaltvoll. Und das hat ihm auch wirklich hohen Respekt auch von Menschen eingetragen, die ihr Heu auf einer anderen Bühne lagerten.
Und ich habe ihn auch als Student erlebt, Frau Meyer-Seethaler. Er hatte etwas extrem Väterliches, geradezu etwas Gütiges, wenn man mit ihm im Gespräch war. Er konnte sicher auch anders sein, wie jeder. Aber er hatte nicht diese professorale Arroganz.
Nein, überhaupt nicht. Also er hat immer sehr scharf argumentiert, aber in der Form war er außerordentlich liebenswürdig. Und was ich so stark an ihm geschätzt habe, er war wirklich sachbezogen und nie auf den Erfolg, auf den persönlichen Erfolg aus. Das hat ihn so ungeheuer sympathisch und, wie ich meine, eigentlich zum Philosophen gemacht.
Und er war immer ein Mann, glaube ich, der die Widersprüche fruchtbar machte. Also es gibt ja auch ein Buch von ihm, das heißt »Rettet die Freiheit«. Er war ja immer für die Freiheit, aber der zweite Teil des Satzes lautet, rettet die Freiheit vor ihren Beschützern.
Aber die Freiheit, gerade das deutet ja auch an, und der Umgang mit dem Widerspruch, dass er sich selber oder von diesen einfachen Eindeutigkeiten, zum Teil aus der Jugend, hinausbegeben hat, wo quasi so klar war, was gilt, wer so sich verhält, wird positiv, wer sich anders verhält, wird negativ sanktioniert. Und heute eigentlich diese auch persönliche Identität sehr viel mehr damit zu tun hat, ob wir in der Lage sind, mit Widersprüchen umzugehen, aber, und da kommt Arnold Künzli, mit Widersprüchen in einer Weise umzugehen, ohne in die gängigen Beliebigkeiten abzudriften.
Er war Theoretiker und Pragmatiker. Ich glaube, beides auf einem hohen Niveau und in dem Sinne eine Art Vorbild, glaube ich, für viele aus jüngeren Jahren, die ihn erleben konnten, in den 60er Jahren, in den 70er Jahren und später noch bis kurz vor seinem Tod hat er sich ja immer wieder geäußert zu wichtigen Fragen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Carola Meyer-Seethaler in Bern, dass Sie bei diesem Gespräch dabei sein konnten, und Ueli Mäder von der Universität Basel. Das war eine Einschaltsendung zum Tod von Arnold Künzli, am Mikrofon Peter Burri.